Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Soll der Staat Kultur fördern und was für Strukturen will der Staat der Kultur geben? Welche Kultur soll der Staat fördern? Zum Beispiel auch eine Kultur, die möglicherweise gesellschaftskritisch ist? Das sind Fragen, die sich anlässlich der Debatte zum Kulturförderungsgesetz im Ständerat am Donnerstag gestellt haben. Und eine Antwort hat die Kleine Kammer bereits gegeben und hat das Kulturförderungsgesetz einstimmig verabschiedet. Und jetzt geht es zurück an den Nationalrat zur Differenzbereinigung. Das klingt natürlich auf Anhieb sehr gut, aber Differenzen hat es doch einige gegeben, zum Beispiel zwischen Ständerat und Nationalrat. Und darauf kommen wir gleich noch zurück mit unseren Gästen Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Balz Nill, Autor und Musiker aus Bern. Im Nationalrat gab es Widerstand gegen dieses Kulturförderungsgesetz. Der Ständerat ist einstimmig dafür. Zeigt das Kulturfördergesetz vor allem Uneinigkeit auf? Marcy Goldberg.
Ja, auf ein paar Ebenen schon. Einerseits diese Unterschiede zwischen Nationalrat und Ständerat. Ich finde es interessant, weil sehr oft ist es so, dass Entscheidungen aus dem Nationalrat etwas populistischer sind als die aus dem Ständerat. Und in diesem Fall ist es fast vielleicht umgekehrt, dass vom Nationalrat her, dass man mehr Prohibierte unterstützen möchte und dass vom Ständerat her, dass man die Kompetenzen mehr in den Bund holen will. Das ist das eine. Aber eine andere Ebene, die auch von Bundesrat Pascal Couchepin, der auch Bundesamt für Kultur leitet, in die Diskussion geworfen wurde, ist, dass er gesagt hat, man müsste auch aufpassen wegen Machtverteilung zwischen Zürich und Bern. Und da hat er, glaube ich, nicht nur gemeint, Pro Helvetia ist in Zürich und der Bund ist in Bern, sondern überhaupt diese zwei Schauplätze, Zürich und Bern. Das hatte für mich auch was Populistisches an sich, weil Zürich irgendwie in der Schweiz ein bisschen für Elite stehen sollte. Und die Idee, wenn sie auch noch über Kultur entscheiden dürfen und Kunst, wäre das irgendwie zu viel. Man muss das so heim irgendwie nach Bern bringen. Das fand ich auch kurios.
Wollen wir gleich dort anschließen, Balz Nill, wenn Sie dann das hören, eine Auseinandersetzung zwischen Pro Helvetia, die in Zürich beheimatet ist, und Bundesamt für Kultur, das wiederum Bern repräsentiert. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ich weiß nicht, ich höre vor allem Rhetorik, wenn er sowas sagt, da holt er irgendwelche Affekte ab. Aber ich habe mir auch ein bisschen überlegt, habe gedacht, ja gut, also Pro Helvetia in Zürich, ein Büro, ein zusätzliches in Lausanne zum Beispiel, das könnte natürlich nicht schaden, wäre ich schon dafür.
Pro Helvetia hatte eine Antenne in Genf lange Zeit. Und irgendwann kam auch Druck, dass man das, wenn nicht gleich schließen, dann sehr runterfahren müsste aus Sparmaßnahmen. Aber das war sehr lang auch ein Anliegen von Pro Helvetia selber, nicht nur in Zürich aktiv zu sein, sondern auch ein Büro in der Romandie zu haben.
Also wir haben es jetzt angesprochen, wir haben zwei große Pole, die auch immer wieder als Gegenspieler fungieren oder so präsentiert werden. Auf der einen Seite die Kulturstiftung Pro Helvetia und auf der anderen Seite das Bundesamt für Kultur. Und da geht es jetzt bei dieser Diskussion auch immer um die Ausmachung von Kompetenzen. Und da sind sich der Nationalrat und der Ständerat nicht ganz einig. Die Pro Helvetia, da möchte der Nationalrat die Stiftung wirklich, da möchte er der Stiftung wirklich die ganze Hoheit über ihre Tätigkeit lassen. Und der Ständerat währenddessen, der drängt auf eine Einschränkung und sagt, die Leitplanken, die soll doch der Bundesrat setzen. Kann einen das jetzt erstaunen?
Ich finde es ein bisschen paradox, weil gleichzeitig haben sie in der Debatte betont, dass sie keine Staatskunst fördern sollte oder dass es nicht zur Staatskunst kommen darf. Aber wenn man gleichzeitig entscheidet, dass die Kompetenzen mehr beim Bund liegen sollten und nicht beim so ausgelagerten, bei Pro Helvetia, also Kulturstiftung, also the Arts Council of Switzerland, sondern dass der Bund sich auch darum kümmert, das geht dann für mich in Richtung Staatskunst. Ich würde gerne auch einen Moment bei dem Wort, also einen Moment lang bei dem Wort bleiben, weil da gibt's auch.
Ist das Kunst, die durch den Staat gefördert wird? Ist das automatisch Staatskunst?
Oder? Genau, wie verstehen Sie Staatskunst? Wie definieren Sie das und warum wollen Sie das nicht?
Staatskultur ist vor allem ein antiquierter Begriff aus dem Kalten Krieg, der jetzt wieder hervorgeholt wird, in polemischer Art und Weise.
Ja, ich glaube, das ist das genau. Also irgendwie haben die Leute, also wenn es darum geht, dass ein Diktator diktiert, wie die Kunst auszusehen hat und wer darf überhaupt Kunst machen. Und wenn regierungskritische Künstler da sind, dann werden sie zum Schweigen gebracht. Also wenn das Staatskunst ist, dann ist das natürlich eine schlechte Sache. Aber in einer funktionierenden Demokratie müsste das auch anders aussehen. Und also die staatliche Subventionierung von Kunst in einer Demokratie ist genau da, um Meinungsäußerungsfreiheit zu unterstützen. Und zu schauen, dass es eine Vielfalt gibt und dass nicht nur eine Person oder ein Gremium oder ein Sektor entscheidet, was gemacht wird und auch nicht der kommerzielle Markt.
Ja, eben Staatskultur im Moment, wo eigentlich die totale Kommerzialisierung stattfindet, das ist eine Chimäre von einem Feindbild, nichts anderes.
Ja, und wir hatten eigentlich dieses Feindbild in den 80er Jahren, produzierte doch der Staatskunst, der vom Staat finanziert wurde.
Gut, das ist genau die Frage, weil für mich ist es ist toll. Es zeigt wirklich eine gewisse Größe, wenn ein Staat, wenn eine Regierung das so unterstützen kann, dass man sogar Geld von dieser Regierung bekommt für Werke, die dann der Politik dieser Regierung kritisieren. Also das ist für mich dann wirklich beispielhaft, das ist dann wirklich the open society, also diese offene Gesellschaft, wo Meinungen zirkulieren, wo alles wirklich auf den Tisch gebracht wird und wo man keine Angst hat vor Meinungen und vor Vielfalt und vor Unterschieden, sondern dass das auch offen ausgelebt wird. Sonst kommt man, also das ist für mich das Gegenteil von Zensur, von Unterdrückung, von der Tyrannei der Mehrheit über die Minderheit, oder? Das ist genau das.
Der Ständeratskommissionssprecher Hermann Bürgi von der SVP Thurgau, der sagt, Zitat, die Hand, die etwas darreicht, die muss in Kauf nehmen, dass sie gebissen wird. Und das wurde jetzt zum Beispiel in der Berner Tageszeitung der Bund aufgefasst als klare Anspielung auf den Fall Hirschhorn. Derselbe Ständerat, das heißt eigentlich jetzt die kleine Kammer in corpore, die hat damals bei der Affäre Hirschhorn so eine Art wie das Epizentrum der Entrüstung präsentiert. Sprich, damals wurden dann aufgrund von einer Ausstellung in Paris, die meisten Parlamentarier nicht gesehen hatten, der Pro Helvetia 1 Million Subventionsgelder gestrichen als Strafe dafür, dass sie eine kritische Ausstellung eben unterstützt hatte. Da ist doch diese Äußerung von Hermann Bürgi relativ erstaunlich.
Es kommt darauf an, in welchem Ton Bürgi das gesagt hat. Ich glaube, er hat es nicht selbstmitleidig gemeint, sondern hat gesagt, mit dem muss man rechnen, das muss man in Kauf nehmen. Wes Brot ich esse, dessen Hand ich beiß. Das ist die Voraussetzung.
Ja, ich finde es vor allem toll, dass ein SVP-Politiker ausgerechnet das gesagt hat, weil das zeigt genau diese Größe. Also die SVP in ihrer Kulturpolitik, weil sie hat auch eine, sieht das oft ein bisschen anders. Also im Prinzip die SVP als Partei oder wenn man ihre Unterlagen liest, ist eigentlich gar nicht dafür, dass der Bund sich groß in Kultur einmischt. Die SVP sieht das mehr als Sache von Kantonen, Gemeinden, auch von Privaten vor allem, dass es eben auch Drittmittel geben sollte, dass Mäzen Steuererleichterungen bekommen sollten dafür, dass sie Sponsoren der Kunst sind. Aber auf die Hirschhorn sogenannte Affäre möchte ich gern kurz zurückkommen, weil das ist das, ich finde, da gibt es irgendwie einen wichtigen Zusammenhang. Also die Ausstellung von Hirschhorn, und die habe ich im Gegensatz zu den meisten Parlamentariern, habe ich sie besucht in Paris damals, im 04/05. In dieser Ausstellung, die hieß Swiss Democracy, und das Thema war genau das Unbehagen der Demokratie. Was passiert in einer Demokratie, wenn die Mehrheit sich für etwas entscheidet, was eigentlich nicht so toll ist? Wenn die Mehrheit für rassistische Gesetze ist oder wenn die Mehrheit die Minderheit unterdrücken will? Und er hat dann sehr den Fall SVP und Christoph Blocher gebracht als Beispiel dafür, dass in einer Abstimmung, dass die Mehrheit sich für etwas entscheidet, die für die Minderheit dann vielleicht sehr unerfreulich ist. Und genau dieses Unbehagen, dieses Infragestellen, wie kommt das dann mit der Demokratie? Was sind die Gefahren auch von dieser Form von Regierung. Und alles, was nachher passiert ist im Ständerat und überhaupt, und das war fast wie die Weiterführung seiner Ausstellung auf eine Art, was auf in gewisser Weise toll ist. Was dann gar nicht toll war, war, dass dadurch, dass die Pro Helvetia 1 Million Franken Subvention verloren hat.
Aber was sich auch gezeigt hat seither, ist, dass die SVP auf 34% sitzen blieb und dass eben 70% anders entscheiden. Also diese Mehrheitsentscheide, wie er sie befürchtet, der Hirschhorn, die sind, das hat sich eigentlich nicht so bestätigt. Genau das Gegenteil. Diese 30% sind geblieben.
Interessant ist ja, dass die ganze Diskussion damals ausgelöst wurde von eben diesem Ständerat. Da war eine Person sehr zentral, nämlich Peter Biri von der CVP, und der ist heute der Präsident der Kulturkommission des Ständerates. Und diese kleine Kammer, die hat jetzt zugestimmt diesem Kulturförderungsgesetz, aber, ein großes Aber, man versucht, die Pro Helvetia etwas zurückzubinden, indem man sagt, nein, die strategische Leitung hat der Bundesrat, der gibt die Leitplanken vor für die Pro Helvetia.
Ja, ich finde es ein bisschen lustig, dass zum Teil sind es ausgerechnet die Leute, die meistens dem Bund diese solche Kompetenzen gar nicht geben wollen. Und in diesem Fall sind sie damit einverstanden, nur damit das nicht zum Pro Helvetia geht. Das finde ich ein bisschen kontraproduktiv als Art und Weise, also politische Entscheide zu treffen. Aber irgendwo drin ist eine berechtigte Frage, und zwar, was sind eigentlich die Kompetenzen oder was sind was ist der Auftrag von Pro Helvetia, was ist der Auftrag vom Bund? Und dazu gibt es noch andere Institutionen, die sich in der Kultur beteiligen, wie zum Beispiel das DEZA, die DEZA und auch Präsenz Schweiz. Und es gibt so, also es ist schon eine berechtigte Frage auf eine Art, können wir Klarheit schaffen in dieser Kulturlandschaft auf einer strukturellen Ebene und sagen, wer hat welche Kompetenzen, wer kümmert sich um was, was sind die was ist der Auftrag?
Ja, da habe ich so eine Idee davon, aber das ist wirklich so ein bisschen subjektiv. Wir setzen ja immer Kunst und Kultur gleich, aber es ist eigentlich nicht synonym. Ich finde, es ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Kultur ist die Voraussetzung für Kunst, und ich glaube, dort könnte man irgendwie eine Arbeitsteilung vielleicht definieren, dass die Pro Helvetia sich wirklich mit Kunst, Künstlern befasst und das Bundesamt für Kultur voran zuständig ist, eben für die Kultur, das heißt für Infrastrukturen, für gute Infrastrukturen, Urheberrecht, ein gutes Urheberrecht, Sozialversicherungen, gute Schulen, die ganze Verwaltungssache. Und das ist etwas für die Politiker, und dort steckt das ganze kulturelle Potenzial drin. Und damit sorgfältig umzugehen, das finde ich, ist wirklich die Aufgabe der Politik und vor allem auch des Bundesamts für Kultur.
Sie hören DRS4 News, den Kulturstammtisch, und wir sprechen über das Kulturförderungsgesetz, das diese Woche im Ständerat verabschiedet wurde und zur Differenzbereinigung wieder in den Nationalrat geschickt wird. Es gibt also zwei Institute, die sich da parallel zueinander, miteinander und ab und zu vielleicht sogar gegeneinander Kultur fördern. Die Pro Helvetia und das Bundesamt für Kultur. Braucht es denn beide Gleise?
Ja, da müssen wir ein bisschen über die genauen Aufgaben auch reden, weil also einerseits geht es um Vermittlung von Kunst, und bei der Pro Helvetia geht es auch um die Vermittlung von Schweizer Kunst im Ausland, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass diese Debatte nicht nur schweizintern eine Wirkung haben wird, sondern auch die Präsenz von Schweizer Kunst und Kultur in der Welt. Aber neben dieser Vermittlungsaufgabe gibt es auch die Förderung von Projekten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Stein des Anstoßes in dieser Diskussion, diese Gremien, die sich Dossiers anschauen und entscheiden, welche Künstler und Künstlerinnen, welche Schriftsteller und Schriftstellerinnen Geld bekommen. Soll das bei Pro Helvetia liegen oder soll das beim Bund liegen? Beim Film zum Beispiel ist es schon beim Bund. Film war nie wirklich eine Sache von Pro Helvetia. Und inzwischen haben sie sogar die Vermittlungsaufgabe beim Film aufgegeben zugunsten von Swiss Films, das auch viel mehr mit dem Bundesamt für Kultur, mit der Sektion Film arbeitet. Aber dann ist die Frage, wo, und das ist wirklich eine Frage, wofür ich eigentlich nicht so die Antwort habe, wo soll diese Gremien stattfinden? Und für mich wäre mehr die Frage, warum muss man sich zwischen den beiden entscheiden? Wäre es nicht möglich, dass sowohl Pro Helvetia wie auch das Bundesamt für Kultur Stipendien vergibt, Werkbeiträge und so weiter? Weil das wäre für mich wirklich ein Beitrag für die Vielfalt, wenn mehrere Kommissionen unterwegs sind und verschiedene Visionen verwirklichen kann.
Ja, also ich finde auch, dass es unbedingt beides braucht. Und die können ja andere Schwerpunkte setzen. Das Bundesamt für Kultur vielleicht mehr, ich weiß nicht, halt traditionell politisch-schweizerische Schwerpunkte, und die Pro Helvetia kann mehr ins experimentelle Feld vorstoßen.
Das ist jetzt genau das, was die Arbeitsteilung vorsieht, so wie sie der Ständerat nämlich entwirft. Die Förderung und Durchführung von Anlässen nationaler Bedeutung, die soll beim Bundesamt für Kultur liegen. Etwas ganz anderes, was mir jetzt noch aufgefallen ist, das Kulturförderungsgesetz, das wird im Ständerat debattiert und da wird über den strukturellen Rahmen für die Kultur gesprochen, damit sie erblüht in diesem Land. Und andererseits sagt man, es soll aber ja keine Kulturdiskussion geben. Und gleichzeitig habe ich da das Gefühl, das lässt sich doch nicht so genau trennen, oder doch? Lässt sich das trennen? Balznil.
Nein, es lässt sich wahrscheinlich nicht trennen, aber man muss aufpassen, dass man nicht via Kunstwerkdiskussion über Strukturen spricht. Also wenn man über Kunstwerke spricht, dann bitte spricht man über Kunstwerke. Und wenn man über Strukturen spricht, dann führt man eine politische Grundsatzdiskussion. Und bei der Hirschhorn-Affäre, da hat sich beides ein bisschen vermischt. Vielleicht gar nicht unbedingt so zum Schaden der Kultur. Es wurde immerhin wieder mal zum Thema, aber das ist ganz klar, man hat versucht, eine strukturelle Antwort zu geben auf eine ästhetische Frage und hat das mit dieser hilflosen Streichung von 2 Millionen bewerkstelligt, was natürlich lächerlich ist.
Ist das die latente Angst der Politik vor der Kultur?
Ja, ich glaube, also bei den Politikern, die gegen diese Art von Subvention sind, glaube ich, zwei verschiedene Haltungen auszumachen. Einerseits gibt es effektiv diese, die es schlecht finden, wenn subventionierte Kunst dann auch gesellschaftskritisch wird oder sogar regierungskritisch. Das ist für sie nicht gut und das ist für mich genau der Zensurreflex, den ich sehr in Frage stelle, dass die Leute nicht diese Größe haben zum sagen, ja, die Kultur und die Kunst bringt einen Beitrag, indem sie die Gesellschaft auch widerspiegelt und ein bisschen aktiv ist. Aber die andere Haltung, die für mich noch gefährlicher ist, ist die, die dann sagt, der Staat muss die Kunst nicht unterstützen, weil die Kunst irgendwie irrelevant ist. Und das ist die Haltung, die mehr so mit freier Marktwirtschaft zu tun hat und die sagt, diese Behauptung, wenn die Kunst interessant ist, dann findet sie einen Käufer oder einen Sponsor auf dem freien Markt und dann braucht es diese Subventionen nicht. Und die Kunst, die das nicht findet, hat keinen Wert. Braucht erst recht nicht oder verdient erst recht nicht diese Unterstützung. Das ist für mich die völlige, also eine sehr falsche Einschätzung von Kunst, von der Rolle von Kunst in der Gesellschaft, auch von der Rolle des Sponsors auch.
Ja, und auch von der Art und Weise, wie Kunst entsteht. Kunst hat so lange Produktionszeiten und ist mit so vielen Risiken verbunden und sie muss scheitern können. Du musst das Scheitern wirklich mitbezahlen bei der Kunst. Das gehört jetzt einfach dazu. Ein guter Sponsor, ein guter Mäzen oder ein verantwortungsvoller Staat, der finanziert das Scheitern mit.
Ich finde es interessant, gerade jetzt, wo diese ganzen Argumente aus der Finanzwelt viel weniger überzeugend wirken, weil die Finanzwelt das auch nicht so toll gemacht hat und alles mit so freiem Markt und der Markt soll entscheiden und überhaupt. Also da müssten, also ist man, die Leute müssen das viel ernster nehmen, als das eigentlich der Fall ist, weil diese Modelle sind dann auch so eingesickert in die Diskussion über Kunst und über Gesundheit, oder es ist auch im Moment ein Thema, das Gesundheitsgesetz. Und da man müsste das eigentlich umgekehrt machen, Weil wenn die großen Unternehmen, die könnten mehr jetzt im Moment von den Künstlern was lernen, was kreative Prozesse sind, wie man Probleme löst, wie man zusammen Sachen denkt und so. Vor ein paar Jahren war es ein großer Trend, dass die Manager ins Kloster gegangen sind, um dort zu lernen, wie sie besser Manager werden könnten. Und ich finde, sie sollten jetzt mehr Zeit mit Künstlern verbringen. Und dadurch verdient meiner Meinung nach die Künstler auch viel mehr Unterstützung, auch staatliche, weil das sind Multiplikatoren. Also auch wenn man mit dem Gewinnargument kommen will, das wird am Schluss einen Gewinn geben.
Vielleicht in 100 Jahren erst, aber es gibt einen.
Ja, aber ich glaube, es wird weniger als 100 Jahre dauern. Das ist mein Gefühl.
Also ein formierter Dialog zwischen Kultur und Politik, das wäre durchaus wünschenswert.
Zwischen Politik und Kultur, ja, das sind so Subjekte, hinter denen ich mir immer zuerst mal Menschen vorstellen muss. Kultur ist für mich etwas sehr Abstraktes, wenn man es so gegenüberstellt der Politik. Was ich einfach immer wieder feststelle, es gibt halt schon Unterschiede zwischen dem Denken, wie es ein Künstler praktiziert und wie Politiker denken. Also ich erlebe Politiker halt einfach ganz stark als strategisch denkende Menschen. Es ist ein Menschentyp, der mir immer wieder begegnet und ich habe allergrößte Mühe damit. Ich führe diesen Dialog schon, aber ich führe ihn also unter Schmerzen.
Ja, vielleicht könnte man in dem Zusammenhang auch erwähnen, also die Frage des Kulturministers oder des Kulturministeriums auch.
Ja, das ist schön, ja.
Weil das ist auch eine Besonderheit in der Schweiz. Es gibt zwar ein Bundesamt für Kultur, das ist so fast wie ein Kulturministerium, aber es gibt keinen Kulturminister in dem Sinn. Pascal Kuschba ist der Leiter des Bundesamts für Kultur, aber er ist auch der Leiter von verschiedenen anderen, auch Bundesamt für Gesundheit und so weiter. Und so einen dedicated culture minister, also oder Ministerin, also jemand, eine Person, die wirklich die Aufgabe hat, ein Kulturministerium zu leiten und sich voll und ganz der Kultur zu widmen, das gibt es in der Schweiz nicht, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, wo es mal diesen sehr mächtigen, ich glaube, er hieß Michael Neumann in den 90er Jahren. In Frankreich Jacques Lang und solche Leute.
Richtige Stars.
Ja,
jetzt
genau.
Haben wir einen, ja.
Ja, und das jetzt gibt es Leute, die versuchen, also unabhängig vom Politsystem der Schweiz einen Kulturminister bzw. eine Kulturministerin zu suchen.
Ja, das ist der Heinrich Gartentor, der das angefangen hat, und ich finde ihn wirklich eine tolle Figur, diesen Gartentor, weil der hat diesen Posten geschaffen des Kulturministers, eigentlich eine außenparlamentarische Angelegenheit, aber so schön fein inszeniert mit Ironie und gleichzeitig mit einem totalen Ernst. Es ist ihm wirklich ernst mit diesem Posten, mit den Anliegen, die der vertritt. Jetzt wird dann bald der Dritte gewählt.
Und Heinrich Gartentor hat übrigens gesagt in diesem Zusammenhang, Zitat, die Schweiz, die hat kein Minister, sondern ein Bundesrat, der sich um Kultur kümmert, gemeint ist mit dem Minister natürlich der Kulturminister. Und da hält er genau den Finger aufs Problem.
Ja, genau, das ist es. Und wenn man auf kulturministerium.ch geht, das ist auch das Lustige, weil sie das Internet verwenden. Wenn man ein Kulturministerium in der Schweiz sucht, dann geht man vielleicht automatisch auf diese Website. Und dann ist das, es ist ein bisschen Cultural Hacking, weil das ist dann gar nicht die Regierung, sondern das Projekt von Heinrich Gartentor und Adi Blum und anderen Leuten. Ja.
Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, als wäre es eine große Selbstverständlichkeit, dass Kultur gefördert werden muss. Dieser Meinung bin ich durchaus auch, aber vielleicht sollten wir zum Schluss, bevor wir diese Runde beenden, uns doch noch mal kurz darüber unterhalten. Warum muss er das eigentlich? Balznil.
Kulturförderung, mir fällt noch etwas anderes ein. Wir neigen dazu, Kultur und Kunst immer gleichzusetzen. Und für mich ist eigentlich Kultur ist eigentlich die Voraussetzung für Kunst. Und darum bin ich dafür, das Bundesamt für Kultur soll sich wirklich um die Kultur kümmern, soll gute Voraussetzungen schaffen, dass Kunst produziert werden kann, auf welchem Niveau auch immer. Und für mich ist eben die Pro Helvetia eher zuständig für die Kunst, für die künstlerischen Produkte und für die Künstler. Und warum Kultur gefördert werden soll, ist völlig selbstverständlich. Es ist ein Lebensmittel. Gehört zu unserem Leben.
Marcy Goldberg.
Kunst und Kultur müssen, also ich bin mit allem einverstanden, was Walznil gerade gesagt hat, aber was man da hinzufügen könnte, ist vielleicht, für mich ist es so, wenn es öffentliche Subventionen gibt für Künstler und auch für die Kultur, dann ist das für mich fast eine Garantie, dass es diese Meinungsäußerungsfreiheit nach wie vor gibt und dass die Künstler sich nicht nur dem Markt anpassen müssen oder dem Wunsch eines Mäzens, sondern dass der Staat mehr diese Größe hat, um eben den Leuten diese Freiheit zu garantieren. Es geht für mich unter anderem um das. Das ist genau das Gegenteil von Staatskunst. Eigentlich, das hat mit dem, wie gesagt, mit dem gesunden Funktionieren einer Demokratie zu tun.
Ja, und wichtig finde ich auch, Politiker müssen sich bewusst sein, dass jede Frage, die sie auf dem Tisch haben, eine kulturelle Implikation hat. Also sogar das Krankenversicherungsgesetz, das parallel diskutiert wurde, hat Auswirkungen aufs Kulturleben. Und da müssen sich die Politiker wirklich zusammennehmen und dort gute Lösungen suchen.
Sie hörten den Kulturstammtisch zum Kulturförderungsgesetz, das diese Woche vom Ständerat verabschiedet wurde und dem Nationalrat zur Differenzbereinigung zurückgereicht wurde. Die Kompetenzverteilung zwischen Pro Helvetia und dem Bundesamt für Kultur und die Diskussion über Kultur in der Großen und Kleinen Kammer des Parlaments, die werden uns natürlich weiter beschäftigen. Herzlichen Dank, Marcy Goldberg und Balznil. Mein Name ist Erik Fakon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.